Herzlich willkommen, liebe Brettspiel-Geeks, zu unserem neuen Podcast. Ja, und letzte Folge ging es darum, was Spiel des Jahres wird. Und diese Folge geht es darum, was Kennerspiel des Jahres wird. Und ja, wir haben da wieder, glaube ich, ein paar spannende Titel, die wir besprechen wollen. Heute ist natürlich wieder der Simon dabei.
Moin, und der Chris natürlich.
Juhu. Und jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen spannender, weil ich finde, Spiel des Jahres ist nicht ganz so offensichtlich. Kennerspiel des Jahres ist nicht ganz so offensichtlich.
Überhaupt nicht. Also ich weiß auch gar nicht, also ich bin ehrlich, ich kann auch noch gar nicht genau sagen, welche drei Titel ich am Ende nennen werde, die für mich so, wo ich denke, dass die Top 3 werden, weil dieses Jahr so viele verschiedene Spiele aber auch in dem Bereich rausgekommen sind, die alle ihre Stärken und vielleicht auch Schwächen haben. Aber das wird super interessant, also für mich viel interessanter, als was Spiel des Jahres wird. Nicht nur von dem Weight-Rating her, sondern halt wirklich auch von der Vielfalt, habe ich das Gefühl, war dieser Jahrgang wirklich sehr, sehr stark in dem Kennerbereich.
Ja, ich bin mir aber bei einem Titel ziemlich sicher, dass er nominiert wird.
Ja, ich habe
auch
so,
dass er gewinnt.
Ich habe auch so zwei, wo ich sage, ja, da bin ich auch ziemlich sicher. Aber da kommen wir ja später drauf. Wir wollen natürlich der Reihe nach wieder die Spiele vorstellen. Wir haben uns nach wie vor nicht abgesprochen. Und trotzdem wollte ich noch mal kurz einen Nachtrag zum Spiel des Jahres machen, weil ich in der letzten Folge ein Spiel noch nicht gespielt hatte und es jetzt ja testen konnte. Und zwar geht es noch mal um Wanderlust. Ich denke, das werden die wenigsten irgendwie auf dem Schirm haben. Es ist ein ganz kleines, still und heimlich releasedes Spiel von Game Factory, glaube ich, ist es, ne? Und das ist ein Familiendeckbilder. Und zwar wirklich so simpel, dass man sagen würde, das wäre eigentlich der Go-To-erste Deckbilder, den man spielt. Bringt einem die Deckbuilding-Mechaniken sehr, sehr gut nahe. Wir spielen im Endeffekt auf so drei Tracks. Haben wir so einen Racing-Mechanismus. Wer als erstes durch ist, bekommt Punkte und das Spielende wird auch ausgelöst. Ja, und im Endeffekt geht es darum, sein Deck zu verbessern und ja, so ein bisschen zu erkunden, wie funktioniert eigentlich Deckbau und welche Kombis kann man eigentlich da bauen. Und ich habe es auch heute tatsächlich auf der Arbeit gespielt mit einem Klienten von mir und das kam extrem gut an. Und ich muss auch sagen, selbst für mich, der ja schon sehr, sehr viele Deckbuilding-Spiele gespielt hat, war es jetzt nicht langweilig. Also so, dass ich gesagt hätte, boah, also puh, sondern es ist ein Deckbuilding-Spiel und es macht das, was es soll. Ich denke, gerade für Familien, vielleicht so ein kleiner Geheimtipp für Kinder ab 8 Jahren, die vielleicht so ein bisschen in diesen Bereich herangeführt werden wollen. Mir fällt auch keins ein, kein Deckbuilding-Spiel, was irgendwie für Familien geeigneter wäre. Also Dominion ist ja schon, wurde ja auch Spiel des Jahres, ne? Aber es ist natürlich schon etwas komplexer sogar noch als das Wanderlust. Und ich denke, wenn man so ein Familienspiel in dem Bereich sucht, könnte das dieses Jahr wirklich ein kleiner Geheimtipp sein. Hast du das schon auf dem Schirm gehabt?
Ich habe es jetzt schon öfter gesehen. Ich habe tatsächlich auch bei einem der Juroren, ich glaube Harald Schrapers, das Spiel gesehen. Der hat das mit 8 von 10 Punkten bewertet. Das ist bei ihm schon richtig gut. Das heißt, du könntest da recht haben. Ich wollte mir das auch mal anschauen, aber das kostet 30 Euro. Das ist gar nicht mal so wenig, ne?
Ich finde es tatsächlich ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also auf Englisch heißt es ja Summer Camp und es geht quasi darum, dass wir so einen Urlaub nachstellen.
Ja, es sieht schon schön aus.
Es sieht schön aus. Es ist sehr, sehr übersichtlich. Wie gesagt, ich habe es heute mit einem Klienten auf der Arbeit gespielt, der noch kein Deckbuilding-Spiel gespielt hat und der hat es sehr, sehr schnell verstanden, wie das funktioniert. Und dahingehend hatte ich auch vor kurzem mit jemandem Klonk Katakomben gespielt. Die Person hatte aber vorher noch keine Deckbuilding-Spiele gespielt und das ist dann natürlich heftig, wenn man dann mit so einem, ich sag mal, komplexen Spiel einsteigt. Da habe ich mir gedacht, wenn die Person vorher Wanderlust gespielt hätte und was ist ein Nachziehstapel, was ist ein Ablagestapel, ich habe 5 Handkarten, wie funktioniert das mit dem Deckbuilding-Aspekt, ich lege das auf einen Ablagestapel und ich kann da Synergien finden. Ich glaube, genau dafür ist das eine richtige Nische. Und es hat vor allen Dingen 7 Sets in dem Spiel drin, was ich ziemlich cool finde. die sich miteinander kombinieren lassen. Das heißt, wir starten immer mit 3 Sets in einem Spiel und können die pro Partie quasi variieren und haben somit ganz viele verschiedene Kombis an Möglichkeiten. Das eine Deck geht viel auf, ich kann viel kaufen, das andere kauft aus der Auslage was, die anderen pushen eher auf den Faden. Das ist sehr, sehr interessant. Wirklich nur für Leute, die jetzt wenig Erfahrung im Deckbuilding haben. Also ich denke, für alle, die sagen, Dominion ist mir schon zu langweilig, da ist es sicherlich nichts. Aber wenn ich mir vorstelle, eine Familie mit einem Kind ab 8 Jahren, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und gerade deshalb denke ich, könnte es vielleicht auf der Longlist landen. Ich fände es cool.
Ja, hole ich mir.
Wir können es auch vorher gerne anspielen. Also ich würde auch wetten, dass, ich sag mal, die Vielspieler alle sagen, boah, es ist wirklich langweilig. Aber ich hatte es tatsächlich mit meiner Freundin angespielt und hatte unter dem Aspekt, dass ich gesagt habe, ich habe es mir für die Arbeit gekauft. Und ich muss natürlich vorher die Regeln lernen und so weiter. Und wir haben es gespielt. Und sie meinte danach, oh ja, es war gar nicht so spannend, aber da sind ja 7 Sets drin. Und dann haben wir uns die Sets so ein bisschen angeguckt. Ah, das klingt spannend. Oh, ich glaube, ich würde das auch nochmal spielen. Und,
ja, das die Sache ist ja auch, wenn man, selbst wenn man Vielspieler ist, so wie wir, sind manchmal so leichte Dinge. Artischocken ist ja auch so ein Deckbuilder, der so richtig easy gespielt
super
ist.
Super geiles Spiel.
Gerade wenn man einen langen Arbeitstag hatte oder keine Ahnung, man hat Kinder oder Hund, was weiß ich was, und das war ein ganz harter Tag, dann sind ja gerade solche Spiele dann doch gut, wenn man irgendwas spielen will, aber vielleicht sich nicht zu sehr anstrengen will.
Ja, wobei ich sagen würde, dafür, das ist nicht mal, glaube ich, die Zielgruppe. Also ich finde Artischocken schon ein wenig strategischer vielleicht. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Artischocken habe ich schon weit über 70 Partien gespielt. Aber ich denke, dass es genau das Richtige für Familien ist, die noch nicht viel gespielt haben und die aber diesen Aspekt des Deckbuildings kennenlernen wollen. Das ist so ein geiler Mechanismus, den man eigentlich mal gespielt haben muss. Und wo, wenn jetzt irgendwie auch gerne Vielspieler aber sagen, ich möchte was mit meinem Kind spielen, dann ist das ein Ding, das kann man im Jahrgang auf jeden Fall mitnehmen, denke ich. Ja, ich bin gespannt, gut, ob es nominiert wird. Wollte meine Liste noch ergänzen mit diesem Geheimtipp, weil das habe ich bisher, glaube ich, auf keiner Liste bisher gesehen von den Rateversuchen. Aber ich denke, das hat auf jeden Fall Potenzial. Und ist von Phil Walker Harding. Der hat ja auch schon einige Bretter. Wortspiel. Bretter designt. Ne?
Gut, dann wollen wir natürlich jetzt direkt zum Kennerspiel hüpfen.
Genau.
Wir haben mehrere Titel, die wir jetzt nennen werden. Und zum Schluss dann unsere 3 Tipps für die Nominierung. Also, falls ihr noch nicht das Spielchen kennt, die Jury nominiert nicht nur 3 Spiele, sondern es gibt auch noch einige Spiele, die landen auf der Longlist. Und deshalb werden wir halt auch jetzt unsere Longlist nennen.
Ja.
Und ich glaube, ich fange auch direkt mal an.
Bitte.
Mit einem Spiel, das mich dieses Jahr sehr überrascht hat. Ich nenne direkt den Titel. Und zwar Erde.
Ja,
Erde
ist, ich auch.
Ist bei Skellig Games erschienen. Und ich habe das Cover gesehen. Das sieht schon schön aus, aber spricht mich jetzt nicht zu 100% an, weil ich finde, in letzter Zeit gab es schon sehr viele Naturthemen. Und dachte so, okay, das wird bestimmt einfach ein gutes, solides Spiel, das ich einmal mit Wally spiele und dann ist gut, dann muss ich es nicht mehr rausholen. Aber nee, gar nicht. Die Regeln sind sehr einfach, sehr leicht verständlich, also wenn man jetzt auf einem Kennerniveau ist natürlich, also nicht mit Kindern. Und man kann eigentlich in jedem Zug immer was machen. Man kann mit seinen Karten immer was machen. Und wenn man das Gefühl hat, man wird von Karten gerade überschlagen, dann kann man die kompostieren und kriegt dadurch dann Siegpunkte. Das heißt, hier gibt eigentlich alles Siegpunkte, aber man will natürlich super effizient spielen. Und das ist für mich halt auch so ein Kriterium, was es zu einem Kennerspiel qualifiziert, weil die Regeln sehr simpel sind. Die Regeln sind auch schnell gelernt, wenn man jetzt das Regelheft vor sich liegen hat. Und bei der Erstpartie wird man definitiv nicht so gut spielen wie bei der 10. Partie. Und das Spiel lädt auch dazu ein. Dadurch, dass es so viele Karten gibt, dass es so viele Kombinationen gibt und alle Spieler gleichzeitig dran sind, das ist ja auch ein Mechanismus, den ich sehr abfeiere. Bei Twilight Imperium gibt es das und ich glaube, Puerto Rico hat das Ganze eingeführt. dass wenn einer dran ist, alle anderen eigentlich auch dran sind, aber eine schwächere Aktion haben. Und das haben wir hier bei Erde auch. Egal, welche der vier Aktionen man aussucht, alle anderen Spieler haben auch die Möglichkeit, diese Aktion durchzuführen, aber dann halt schwächer. Und das führt halt dazu, dass egal, wer dran ist, man selber immer was machen kann und man dadurch keine Downtime hat. Und es hat natürlich das Naturthema, was ich hier auch sehr schön finde. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es originell ist, weil Flügelschlag hat da sozusagen ja den Meilenstein gesetzt. Aber ich finde, da kommt es an Flügelschlag sehr gut ran, weil wir hier verschiedene ja, Informationen kriegen, die auch auf den Karten mitgegeben werden. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und deshalb Erde ist für mich eine der Überraschungen 2023. Ich habe es mit Wally gar nicht kommen sehen. Man hat uns gefragt, wollt ihr das spielen? Da haben wir es mal gespielt und direkt nach der ersten Partie sofort nochmal gespielt und nochmal gespielt. Und ich freue mich, das Ding nochmal zu spielen. Und hoffe, ich glaube, dass es am Ende nominiert wird, werde ich später noch verraten. Aber ich denke, das Spiel wird Beachtung von der Jury finden.
Ich bin mir auch sehr sicher. Für mich war das auch eine absolute Überraschung, auch wenn ich im Kickstarter tatsächlich drin war. Also ich habe das Spiel schon länger auf dem Schirm und war im Endeffekt schon auch gehypt, wegen des Themas natürlich, weil ja, Flügelschlag gehört zu einem meiner Lieblingsspiele, gerade aber auch von dem Thema, von dem Setting. Und was ich hier aber wirklich sagen muss, ist, ich finde es gar nicht so ähnlich zu Flügelschlag, wie sehr, sehr viele Leute sagen. Also es wird im Moment, oh, das ersetzt Flügelschlag. Für mich, ne, sind das zwei schon sehr, sehr unterschiedliche Spiele. Gerade was die was die Spielzüge angeht, aber auch was das Engine-Building angeht, finde ich es doch sehr unterschiedlich. Ich finde auch Erde etwas komplizierter, muss ich sagen, als Flügelschlag. Ich finde es aber trotzdem sehr cool. Und den einen Punkt, den du eben schon genannt hast, den hat es mit Flügelschlag sehr gut gemein. Und das ist im Endeffekt diese Karten-Ikonografie und dass man im Endeffekt auf jeder Karte nochmal so einen Side-Fact zu dieser Pflanze, Tier, Flora, Fauna, keine Ahnung was hat. Und genauso wie bei Flügelschlag lese ich mir die hier sehr gerne durch. Zumindest die Karten, die ich ausspiele. Und es gibt ja eine Fülle an Karten hier in diesem Spiel. Und ich habe es jetzt auch schon zigmal gespielt und muss sagen, dass das auch ein Spiel ist, was sich für mich bisher noch gar nicht abgenutzt hat. Und ich habe jetzt schon über 5 Partien gespielt. Und das ist immer schon ein sehr gutes Zeichen für ein Eurogame. Ich finde Ikonografie gut, auch wenn man da so 1-2 Partien vielleicht braucht, um richtig reinzukommen. Ich finde die Optik cool. Über die Holzsteinchen kann man sich streiten, ob das jetzt so passend designt ist. Irgendwie sind die nicht so ganz von der Qualität her so, wie ich es mir gewünscht hätte.
Ja, du hast ja auch noch die Kickstarter-Version. Ja. Ich habe ja die Retail-Version und da ist die Erde einfach nur so kleine Pappdinger. Das fand ich nicht so cool. Also da ist die Kickstarter-Version schon cooler. Aber ich habe mir überlegt, wenn ich das nächste Mal draußen mal am Spielplatz bin, nehme ich ein bisschen Erde mit und und ich würde da noch einen Einspruch machen. Ich würde nicht sagen, dass Erde ein Eurogame ist. Erde ist für mich ein, ja, schon typischer Engine-Builder.
Ja, aber im Endeffekt, es spricht trotzdem die Euro-Spieler an. Also es ist schon, man kann es schon sehr gut zerdenken im Endeffekt. Ne? Also es ist
aber
schon,
das Spiel kommt doch gar nicht aus Europa.
Ja, okay. Ich weiß nicht, irgendwer hatte gesagt, das ist ein Eurogame und deshalb habe ich das jetzt übernommen. Für mich war das auch, ich unterscheide da ja auch gar nicht so krass.
Naja, aber Eurogame ist ja in der Regel schon ein Spiel, das so, ich sag jetzt mal, aus Europa kommt. Das kommt halt daher, dass, also natürlich kann ein Eurogame auch aus Amerika kommen, aber es kommt hauptsächlich daher, weil aus Amerika gab es sehr viele Spiele, die würfelbasiert waren, so Ami-Trash und all das Zeug. Und aus Europa kamen dann so die trockeneren Spiele wie Agricola und so. Da haben wir gesagt, okay, Agricola, Burgen von Burgund, das sind typische Eurogames. Ich finde Erde, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Flügelschlag ein Eurogame ist für mich.
Ja, okay. Ja, also es ist auf jeden Fall kein Glückselement groß dabei, ne? Außer welche Karten du ziehst natürlich. Ich finde den Auswahlmechanismus auch sehr cool, dass man im Endeffekt, selbst wenn man nicht dran ist, gucken kann, dass man ja kleine Mini-Entscheidungen trifft und seine Engine steuert. Das finde ich sehr cool. Und ich muss auch sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, Punkte zu machen. Das macht es eben sehr komplex. Also ich finde, da den Überblick zu behalten, und deswegen ist es für mich auch dann doch noch eine Stufe schwieriger, finde ich, als Flügelschlag. Es ist schon nachher ein Punktesalat und das muss man natürlich auch mögen. Es ist nicht ein einfaches, okay, wir gucken jetzt mal, sondern wir rechnen alles zusammen und danach wissen wir, wer gewonnen hat. Ich finde das nicht schlimm, weil im Endeffekt ist dann während des Spiels, ja, baut jeder so vor sich hin. Es ist solitär, das muss man sagen, aber ich finde das gut. Also ich mag solitäre Spiele. Ich weiß auch gar nicht, warum Spiele nicht mehr solitär sein dürfen. Also warum sie immer die krasseste Interaktion haben müssen. Das Spiel ist ja jetzt auch nicht so, dass jeder vor sich hin spielt, sondern die Aktionen, die jemand auslöst, die beeinflussen ja auch das, was die anderen machen. Also es ist ja nicht so, als würde jeder irgendwie ja für sich spielen, sondern es ist ja schon alles in einem, ähnlich wie bei Flügelschlag eben, dass man ja schon vor sich hin spielt, aber trotzdem irgendwie ja schon an einem Tisch sitzt. Aber das finde ich nicht schlimm, muss man halt wissen.
Gut, willst du weitermachen?
Auf jeden Fall. Und zwar, soll ich jetzt den Obvious Pick nehmen? Ich nehme mal den Obvious Pick und das ist...
Okay, sollen wir den auf drei sagen?
Oh nee, dann spoilern wir gleich schon den nächsten, wenn das nicht der gleiche ist. Es geht...
Ich bin mir sicher.
Ja, dann sag mal kurz den Anfangsbuchstaben.
Fängt an wie mein Name.
Nee, dann ist es das nicht.
Nein?
Nee.
Okay, will ich mal deinen Obvious Pick
hören. Ich dachte mal, den Obvious Pick ist Planet Unknown. Dachte ich mal.
Okay.
Ich denke nicht, dass es nachher, also ich spoilere das schon mal, ich weiß nicht, ob es gewinnt, weil wir ja auch Dorfromantik beide klar als die Eins gesehen haben und ich denke nicht, dass sie zwei Plättchen-Legespiele als Kenner und Spiel des Jahres nehmen werden. Aber es ist im Endeffekt ja ein Plättchen-Legespiel im Sci-Fi-Space-Setting, wo wir ein Planeten kolonialisieren. Und ja, mit einem relativ simplen, aber cleveren...
Tun wir das? Wir entdecken doch einfach nur den Planeten.
Echt? Ach so.
Ja.
Oh, hier steht Develop and Colonize your planet.
Echt?
Ja.
Aber zum Kolonisieren gehört da nicht auch dazu, dass da jemand ist?
Also das würde ich gerne auch nochmal genauer
hätten wir erfahren. Mal einen Geschichtsexperten hier, ne?
Also ich gucke mir auch gerade nochmal die Teile an. Da sind aber schon ein paar Stationen drauf, ne, von uns. Ja, doch, wir bauen da schon Sachen drauf, im Endeffekt, auf die Teile. Ja, egal. Okay. Jedenfalls ist auch völlig wurscht.
Wenn's da steht.
Auf jeden Fall ein sehr cooler Rondell-Auswahlmechanismus, clevere Mechaniken, auch mit ein bisschen Leistenklettern dabei und ja, sehr simpel, schnell gespielt und viel Abwechslung dadurch, dass man im Endeffekt ja viele verschiedene Planeten hat, die alle ihre Eigenheiten haben und auch nochmal anders sich puzzeln lassen. Ich habe es leider immer noch nicht, weil die Auflagen immer ausverkauft sind. Ich weiß nicht, ob das nachher ein Grund ist, dass es nicht Spiel des Jahres wird. Ich denke nicht. Super Spiel. Also kann ich nicht viel Negatives drüber sagen. Ich habe es jetzt tatsächlich auch nicht so häufig gespielt, aber ist auf meiner Wunschliste und ich bin mir ziemlich sicher, dass es zumindest auf der Longlist landen wird.
Ja, also ich habe Planet Unknown auch auf meiner Liste. Ich denke auch, dass es nominiert wird, aber ich glaube nicht, dass es gewinnen wird. Ist natürlich ein bisschen teuer, das Spiel, aber ich finde, es ist voll, das gerechtfertigt. Das ist so ein bisschen wie Seven Wonders Architects für mich. Bei Seven Wonders Architects, wenn ihr es nicht kennt, da holt ihr das Spiel raus und alle haben in so Trays alle der sieben Weltwunder und dann nimmt man sich ein Weltwunder und kann direkt losspielen. Und das finde ich bei Planet Unknown auch so cool. Ja. Man holt das Spiel raus, die Puzzleteile sind schon alle sortiert. Das ist alles ordentlich. Mit Rot- und Grün-Schwäche hat man gar keine Probleme hier. Und es ist alles, einfach clean. Und das finde ich richtig cool. Und rund, genauso wie dieses Rondell in der Mitte. Und das gefällt mir richtig an diesem Spiel. Ich mag auch andere Puzzlespiele. Aber zum Beispiel bei Insel der Katzen stört mich ein bisschen, dass es unübersichtlich sein kann. Besonders für mich mit Rot-Grün-Schwäche muss ich dann auf die Katzensymbole gucken, wie die Katzen da rumliegen. Und das finde ich dann schon ab und zu ein bisschen, jetzt nicht kompliziert, aber ich finde es manchmal anstrengend. Und Ich habe so eine kleine Hürde, immer Insel der Katzen rauszuholen. Wenn ich es dann spiele, macht es Spaß. Und diese Hürde, diese Hürde des Rausholens hat Planet Unknown gar nicht. Und ich glaube, ja, gerade bei Spielern und auch die wenig spielen und vielleicht dann mal was Cooleres spielen wollen, so etwas mehr, wird dann Planet Unknown genau diese Hürde nehmen, dass wenn man dann abends sitzt und man denkt sich so, boah, eigentlich hätte ich jetzt schon Bock auf ein richtiges Brettspiel, dann sagt man, komm, Planet Unknown, wir müssen eigentlich gar nicht aufbauen, wir können sofort losspielen, das Material ist cool, die Mission ist cool, kann man zu zweit spielen, kann man mit mehreren Leuten spielen. Man hat Varianz dadurch, dass die Planeten anders gestaltet sind. Und das, finde ich, spricht eigentlich alles für das Spiel. Was ich ein bisschen schade finde, du hast es jetzt, glaube ich, nur einmal gespielt, ja, oder?
Ja, tatsächlich nur einmal.
Ja, wenn man es öfter spielt, nimmt man natürlich dann auch andere Planeten. Und die sind nicht alle sofort sehr eingängig, wie die jetzt funktionieren, was da jetzt diese Sonderregel bedeuten soll. Und das hatte ich mit Valli. Und wir sind ja schon, also wir haben sehr, sehr viel gespielt. In den Regeln gibt es dazu dann so FAQs, wo das nochmal genauer erklärt wird. Ist also somit gelöst. Aber dennoch, finde ich, hätte man das irgendwie klarer auf dem Tableau selber formulieren können. Also da hatte ich jetzt nicht nur einmal die Situation, wo ich das gespielt habe, wo ich dieses Gefühl hatte, so mache ich das jetzt hundertprozentig richtig oder nicht? Und das ist definitiv eine Schwäche, wenn das Spiel dann, ja, als Kennerspiel gewinnen sollte. Also da müssten die dann in der Neuauflage noch mal ein bisschen nacharbeiten, finde ich persönlich.
Ich muss sagen, ich muss sagen, ja, sag du erstmal dein Und, bevor ich dich hier
noch. Und noch die Mission, die finde ich nicht alle super spannend, weil ja, es gibt da ein paar Missionen, die sagen, hab am wenigsten davon. Und am wenigsten von einer bestimmten Art zu haben, heißt entweder du spielst gar nicht darauf oder du warst schlecht, keine Ahnung. Davon gibt es nicht so viele Missionen, aber lustigerweise hatten wir am Anfang, als wir das mit Valli gespielt hatten, nur diese Mission. Und die fand ich nicht so cool, weil die nicht sehr belohnend waren, wenn du gut gespielt hast.
Das war's. Ich würde auch sagen, wenn man es jetzt vergleicht mit Dorfromantik, finde ich auch Dorfromantik tatsächlich das bessere Puzzlespiel. Ich finde das Puzzeln schon sehr, also dadurch, dass man wirklich sich einfach nur einen Teil nimmt, ist es halt wirklich auch simpel, was das Puzzeln angeht. Das Komplizierte ist eben das Spiel darum herum. Ich finde es auch rund, ich finde aber auch, was du gesagt hast, das mit den Missionen, würde ich auch sagen, die wir da drin hatten, waren auch nicht so, dass ich sage, boah, ja krass, das hat jetzt das Spiel aber um Liegen besser gemacht, sondern es war einfach, okay, ist da. Ne? Und ich denke, es wird trotzdem Erwähnung finden, ob es nachher gewinnt oder in die Top 3 kommt. Ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt weiß ich auch, welches Spiel du meintest. Jetzt nenn das ruhig mal. Ich glaube, da sind wir uns auch einig.
Ich habe aber zwei Spiele mit C.
Ja, ich auch.
Okay. Machen wir das erstmal.
Ich habe sogar drei sogar. Vier habe ich.
Challengers. Ja, ja, Challengers ist der Autobattler. Und gefühlt 80% der Menschheit wissen nicht, was Autobattler heißt. Deshalb, es ist auch ein Deckbauspiel, wo wir aber gegeneinander spielen werden und wir werden auch die Plätze am Tisch wechseln. Das heißt, wir spielen die ganze Zeit gegen irgendwelche anderen Personen aus, wir spielen das nur zu zweit. Das heißt, jeder baut sein Deck und tritt mit dem Deck gegen den anderen an. Das wird dann so funktionieren, dass wir Karten ziehen dürfen. Erstmal Level 1 Karten, dann Level 2, dann Level 3 und die tun wir in unser Deck. Und dann, wenn wir unseren Kampf gegen den anderen Spieler antreten, mischen wir unser Deck und ziehen einfach unsere Karte vom verdeckten Stapel. Das heißt, es ist random, wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen auch nicht, was der Gegner jetzt gerade im Deck hat, weil wir ja die ganze Zeit andere Gegner haben. Und dadurch werden wir auch die ganze Zeit neue Kombinationen sehen. Aber im Laufe des Spiels, wir spielen sozusagen ein Turnier, werden wir wieder auf denselben Gegner irgendwann treffen. Und dann können wir natürlich gucken, okay, ich spiele gleich gegen den. Welche Karte sollte ich am besten in mein Deck nehmen, der den auscountert? Und das wird auch, der Kampf wird so durchgeführt, dass eigentlich einfach nur auf die Stärke geguckt wird. Das heißt, man will eigentlich immer die Stärke haben, die Fahne. Und alle Karten haben natürlich irgendwelche Effekte, Synergien, funktionieren gut miteinander. Das ist das ganze Spiel. Und Challengers, was es so besonders macht, ist, dass es ein Deckbauspiel ist, aber gleichzeitig auch ein Partyspiel und gleichzeitig noch so einen Turnieraspekt hat, sehr leicht von den Regeln ist. Und es ist auch wieder so ein rundes Ding, rundes Kennerspiel, finde ich. Aber was ich hier finde, was es eben so besonders ist, ist eben dieser Party-Aspekt, der hier erzeugt wird. Also man hat hier sehr viel Table Talk, sage ich jetzt mal. Also wenn man das spielt, reden alle die ganze Zeit miteinander. Man guckt, oh, was passiert da, was passiert nebenan. Hier ist es auch in dem Spiel so, dass ganz zum Schluss wird geguckt, wer hat die meisten Punkte. Und die zwei Spieler, die am meisten Punkte haben, treten dann noch einmal gegeneinander an, um das große Finale zu machen. Und das ist wirklich so ein Erlebnisspiel. Und das ohne viele Regeln zu haben, ohne lange zu dauern. Deshalb bin ich mir hier sehr sicher, dass dieses Spiel nominiert wird.
Ja, ich bin mir auch sehr, sehr sicher. Es hat ja tatsächlich in Frankreich auch den Astor für das Kennerspiel gewonnen. Wusste ich bis gerade auch nicht. Ja, ja.
Habe ich auch nicht mitgekriegt.
Völlig zu Recht. Also für mich persönlich wirklich eins der besten Spiele des Jahrgangs. Ich habe es auch einige Male zu zweit gespielt, würde aber sagen, am coolsten ist es wirklich zu viert oder zu sechs oder zu acht. Auf keinen Fall mit ungeraden Personenanzahl spielen, da muss man einen Bot reinnehmen, das würde ich nicht machen, das macht dann auch weniger Spaß. Aber es ist wirklich ein unfassbar cooles Absacker-Partyspiel. Wo ich sagen würde, das Thema ist gewollt leicht gewählt, also es gibt eigentlich keins, aber es ist von der Ikonografie gut gelöst, sodass es jeder sehr schnell versteht. Von den Regeln her übersichtlich und doch von der Spieltiefe schon ganz anspruchsvoll. Also ich würde nicht sagen, dass man als Neuling in diesem Spiel gegen einen Veteranen so easy gewinnen kann. Also zumindest nicht, wenn man nicht schon in Deckbuilding und Deckconstruction irgendwie Erfahrungen hat.
Haben wir ja getestet.
Haben wir getestet,
ja. Erbarmungslos verloren.
Ja, richtig. Stimmt.
Du hast es öfter gespielt und ich das erste Mal 1v1 und ich hatte gar keine Chance.
Wobei man auch sagen muss, wenn man es 1v1 spielt, dann ist es noch erbarmungsloser. Ne? Wenn man es in einem Turnier spielt und jeder gegen jeden, dann gewinnt man meist auch irgendwann mal. Selbst wenn man das Deck vielleicht nicht super konstruiert hat. Aber im 1 gegen 1 wird es dann wirklich sehr, sehr taktisch. Und man guckt auch, was hat denn der andere und was kann ich dann dafür reinnehmen. Ich würde auch sagen, nach über, ich weiß gar nicht, wie viel, an die 20 Partien müsste ich haben, es ist ein richtig gutes Spiel. Und ich würde mich super freuen, wenn es tatsächlich nominiert werden würde. Und es würde mich wundern, wenn nicht. Tatsächlich, weil ich finde nicht mal, dass das Auto-Battling so im Fokus steht, weil das Auto-Battling macht man einfach, aber das Kernelement ist dieses Deck-Construction, nicht mal so unbedingt dieses Deck-Building, sondern wir konstruieren uns ein Deck, womit wir in einem Battle antreten. Und das macht echt Spaß, da die Synergien zwischeneinander zu lernen. Und ich hoffe auf Erweiterung. Ich tippe mal, dass sie, ich hoffe, dass sie da schon fleißig dran sitzen und noch ein paar neue Decks schrauben, dass man im Endeffekt immer ein paar verschiedene zusammenmischen kann. Ich hätte da unfassbar Bock drauf. Es ist ein Spiel, das definitiv erstmal für immer in meiner Sammlung bleibt, denke ich.
Ja. Ein Kritikpunkt habe ich aber natürlich, und zwar ist hier die Regel, dass bevor man das Spiel anfängt, man eine bestimmte Art aus dem Deck aussortieren soll. Das finde ich irgendwie nicht so schön gelöst, weil da muss man halt alle Karten suchen von einer bestimmten Art und das erschwert oder verlängert den Spielaufbau. Mhm. Finde ich nicht so smart, ehrlich gesagt, wo ich gerade noch Planet Unknown gelobt habe, dass wenn ich es auf den Tisch stelle, dann geht es sofort los. Hier hat man nochmal so eine kleine Hürde, die jetzt nicht super groß ist, aber trotzdem ist es für mich ein Kritikpunkt. Ein weiterer Kritikpunkt ist hier die Kartenqualität. Die ist jetzt nicht eine 10 out of 10 und das ist ein Spiel, wo ihr die Karten sehr viel in der Hand habt. Und wenn ihr eure Karten sleeved und das Spiel dann nicht waagerecht bei euch in der Sammlung habt, dann wird alles durcheinander sein. Und das finde ich nicht so cool.
Ich habe das nicht waagerecht bei mir und es ist nichts durcheinander.
Dann ist das nur bei mir so.
Ja, tatsächlich stimme ich dir auch nicht zu, was das Aussortieren angeht. Tatsächlich haben wir immer diese Weltraumkarten beiseite gelegt. Die haben wir, glaube ich, nur 2-3 Mal mitgenommen und die waren auch nicht so cool designt, leider, finde ich. Deshalb hoffe ich, wie gesagt, auf Erweiterungen. Und die sind bei uns draußen. Das heißt, bei uns ist es tatsächlich, wir stellen alles auf den Tisch und kann losgehen.
Das muss ist, man weil halt du wissen. Das so machst, ja, aber genau. Das sind ja, nicht richtig. Die richtigen Regeln.
Echt?
Nee, die richtigen Regeln sind ja immer zufällig ein Deck aussuchen so. Und das spielt nicht mit.
Okay, ja, dann halte ich mich einfach nicht an die Regeln. Dann bin ich halt ein richtiger Badass. Ich muss aber sagen, ja, und die Kartenqualität, und da bin ich auch wirklich traurig drüber, weil es ist wirklich so ein fantastisches Spiel. Ich habe sie sofort gesleeved und trotzdem sind die Karten ziemlich verbogen. Schon von Anfang an gewesen. Ich weiß nicht, was sie sich da überlegt hatten. Das finde ich sehr
dafür
schade.
Dafür Neoprenmatten, ne?
Dafür Neoprenmatten, da hätte ich aber lieber bessere Karten gehabt, ehrlich gesagt. Aber gut, es bleibt trotzdem ein fantastisches Spiel. Ne? Und ja. Von daher absolutes Messer-Highlight. Ja, cooles Spiel. Ja, soll ich mal mit dem nächsten C weitermachen?
Das nächste C,
ich glaube, mit dem nächsten C rechnest du nicht. Und das ist tatsächlich Chocolate Factory.
Okay.
Du dachtest jetzt, ich nehme ein anderes mit C, ne?
Nee, das andere C nehme ich da.
Ja, genau. Chocolate Factory ist ein Spiel, was bei Skellig erschienen ist, wo wir einen ganz klassischen Engine-Builder haben. Sehr thematisch umgesetzt. Wir haben eine Schokoladenfabrik und versuchen, Kakaobohnen mit Hilfe unserer Maschinen, die wir mit Kohle befeuern, zu Pralinen, Schokoladentafeln, Schokoladenstücke, Bonbons und so weiter zu verarbeiten und die dann wieder rum zu verkaufen. Ist super schnell gespielt, wenn man die Regeln drauf hat. Also unsere Erstpartie hat relativ lang gedauert, danach ging es wirklich flott. Hat, muss ich sagen, einen super guten Engine-Building-Aspekt. Also ich würde sagen, eins der besten Engine-Building-Spiele, sowohl thematisch, weil es halt Sinn macht, aber auch von der Überlegung her. Man kann sich am Anfang des Zuges entweder eine neue Maschine aussuchen, die man nimmt, oder man nimmt eine Bonuskarte, die einem ja einen gewissen Bonus für die Runde gibt. Und das wird gedraftet. Das heißt, der Erste fängt an und dann Katan-Manier, jeder sucht sich eine aus und dann geht es wieder rückwärts. Das heißt, wenn man sich am Anfang eine Maschine genommen hat, kriegt man am Ende nochmal quasi die Bonuskarte, die aber dann wahrscheinlich keiner mehr haben wollte. Sehr geschickt gelöst, sehr gut umgesetzt, super Material. Ich empfehle nicht die Deluxe-Variante, weil die bringt rein gar nichts, außer dass man, glaube ich, die Kohle in Plastik hat statt in Holz. Ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Und so zwei Mini-Erweiterungen, aber ich habe das Spiel tatsächlich auf Englisch gebraucht gekauft und da ist es um ein Vielfaches günstiger als die Deluxe-Variante, die jetzt auf Deutsch erschienen ist. Muss man wissen. Fand ich ein bisschen seltsam. Tatsächlich sind auch, glaube ich, nur sonst die Maschinen noch aus Pappe. Also so aus einer richtig dicken Pappe jetzt in der Deluxe. Aber es ist nicht so, dass ich dachte, ich hatte es erst in Deluxe gespielt und habe gedacht, boah, okay, du musst jetzt eigentlich Deluxe holen, weil diese Holztoken sehen so cool aus. Aber tatsächlich ist das auch in Englisch die Standard-Variante gewesen. Wie dem auch sei, super Spiel. Ich kann es empfehlen.
Das Spiel habe ich ja hier stehen. Ich habe richtig Bock, das zu spielen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Thema, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das spiele, will ich die ganze Zeit Schokolade essen.
Ja, das kann passieren, ja.
Ja, das kann böse enden. Ich habe in letzter Zeit irgendwie Bock auf Süßigkeiten und so. Ja. Das, weil der Sommer kommt.
In letzter Zeit. Für den Zeit, Summer Buddy. Das mal. In letzter Zeit bei mir immer.
Dauerstatus. Ja, da bin ich mal gespannt. Also wenn Chocolate Factory nominiert wird oder auf die Longlist kommt, dann bist du, glaube ich, der Einzige, der das gesagt hat.
Ich weiß nicht. Es ist die erste deutsche Lokalisierung, oder? Ist das die, oder gab es das vorher schon?
Nee, das war vorher, glaube ich, nur auf Englisch.
Ja, weil das ist nämlich dann die Sache. Wenn es jetzt nur eine Neuauflage wäre, wären die Chancen ja eigentlich gleich null.
Das ist keine Neuauflage.
Aber wenn es jetzt noch rausgekommen ist, also es würde mich wundern, wenn es so ganz vorbeigehen würde, weil es wirklich auch so ein Spiel ist, was ich mit verschiedenen Gruppen gespielt habe und eigentlich jeder begeistert war, weil das Thema jeden irgendwie anspricht, weil jeder mag irgendwie gefühlt Schokolade und es auch irgendwie cool ist, dass so dieser Fabrikprozess, der ist wirklich toll umgesetzt und man versucht zu optimieren und es gibt verschiedene Taktiken zu gewinnen. Ich fand's klasse. Gut, was hast du denn mit C noch?
Nee, ich mach mal jetzt die C-Kette kaputt. Ich überlasse dir das nächste C und mach etwas, was du, glaube ich, nicht gespielt hast. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du es nicht gespielt hast. Und zwar ist es Old Trey.
Das habe ich nicht gespielt tatsächlich, ja.
Oltre ist ein Spiel von Antoine Bauza und John Grumpf. Und Antoine Bauza, den mag ich. Also der macht wirklich gute Spiele. Mhm. Die sind immer rund, die funktionieren. Ne? Seven Wonders und hier Namiji ist auch von dem. Also die Spiele hauen mich nicht immer vom Hocker. Aber wenn ich sie spiele, sind sie rund. Genau das ist auch Oltre. Es ist rund, es ist ein Story-Spiel, wo wir mehrere Chroniken spielen. Und es hat mich so ein bisschen an Last Bastion erinnert oder Ghost Stories, wenn ihr das kennt, wo wir ja unsere Burg verteidigen. Und dabei wird es halt immer so sein, dass hier noch so ein bisschen ja Arkham-Horror-Aspekte drin sind. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe, wird ein anderer Mitspieler die Karte aufdecken, mir eine kleine Story vorlesen und dann kann ich eine Entscheidung treffen zwischen A und B. Diese Story-Karten kann ich immer verschieden auswählen und unsere Burg wird halt belagert und das Coole hier an dem Spiel ist, dass wir halt diese Chroniken haben und die werden halt auch so aufgedeckt, die Spielkarten, dass die so ein Buch ergeben und dort wird immer eine Story passieren und wir können dann halt bei der Story vorwärts schreiten und versuchen auch so Nebenmissionen zu erfüllen, die uns dann höchstwahrscheinlich helfen werden, die Story am Ende zu beenden, erfolgreich. Und hier finde ich, die Stories sind echt, also von Prinzessin retten zu Drachen bis zu irgendeinem Höllentor, das sich öffnet, ist hier gefühlt alles dabei. Und das Material ist hier auch 1A und das Spiel sieht wunderschön aus. Ich finde, das Spiel hat seine Schwächen, unabhängig davon, dass ich finde, dass es gut funktioniert für Kenner und die Zielgruppe. Für Expertenspieler oder Vielspieler sehe ich hier einige Schwächen. Und zwar, wenn man dran ist, macht man eigentlich immer nur zwei Sachen. Man geht irgendwo hin und wirft einen Würfel. Das war's. Und man spielt halt wirklich nur, um die Story zu erleben. Mhm. Die allererste Story, finde ich, ist in diesem Spiel sehr unglücklich gewählt, weil die ist sehr düster. Da kommen irgendwelche Dämonen und greifen die Burg an. Und das geht so richtig krass ab, wo du dir denkst, Alter, was ist das hier für ein Spiel? Das kann dann schon sehr abschrecken, weil man dann denkt, okay, wie nerdig ist das denn jetzt? Und besonders, wenn man dann hier steht, ab 8 Jahren, weiß ich nicht, ob 8-Jährige das alle gut verkraften.
Ja.
Dann gibt's aber Stories, wo man einer Prinzessin helfen muss und so ein bisschen Frieden stiften muss, die dann irgendwie gar nichts mehr damit zu tun hat. Und da, finde ich, haben die beim Spieldesign dann doch einen Fehler gemacht, das Spiel mit so einer krassen Mission anzufangen, weil Wally mag sowas ja gar nicht und das da habe ich Wally auch dann direkt verloren. Und dann die anderen Missionen waren dann auf einmal harmloser und so, keine Ahnung, Shrek-mäßig. Das fand ich sehr interessant, funktioniert solo auch sehr gut und das sagt auch wieder was um das Spiel aus. Es ist von den Entscheidungen her sehr simpel. Ich glaube trotzdem, dass es eine Chance hat, nominiert zu werden, eben weil die Story und die Aufmachung und all das ist halt wirklich sehr rund und funktioniert sehr gut. Und wenn man ja noch nie was Story-lastiges gespielt hat und das meiste, was ja mit Story ist, ist es schon eher komplexer und man nur Andor kennt, dann könnte Oltre da richtig gut einschlagen. Ich finde Oltre vielleicht sogar besser als Andor. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Also tatsächlich, das, was du jetzt erzählst, würde absolut gegen eine Nominierung, glaube ich, sprechen. Also wenn du jetzt nicht, also die Leute, die vielleicht bisher Robin Hood oder so gespielt haben, jetzt das nächste Spiel empfehlen willst und dann geht's halt direkt mit so einer, ich sag mal, High-Fantasy-Geschichte los. Ich weiß nicht, ob das nicht zu heftig ist. Es ist auch schade, dass sie es dann so gewählt haben, weil das Spiel sieht echt cool aus, ne? Vincent Ditré hat natürlich wieder tolle Arbeit geleistet im Endeffekt. Tja, schade.
Es lässt sich auf dem Cover auch gar nicht so erkennen, dass das so mit allerhand Monstern und so in die Richtung geht. Das fand ich wirklich sehr unglücklich gelöst. Das wird es auch bestimmt killen, dass es auf die Nominierungsliste kommt. Aber ich glaube, für die Empfehlung wird es, glaube ich, reichen. Also ich habe auch so ein bisschen bei den Juroren reingehört. Die waren alle sehr begeistert von dem Spiel. Ich habe halt alle Stories durch und danach ist es aus der Sammlung verschwunden. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stories das waren. Ich glaube 6. Das kann man schon relativ schnell durchrocken. Und es kann dann halt auch monoton werden, weil man, wie gesagt, immer nur diese zwei Optionen hat und man will eigentlich nur die Story erleben.
Ja.
Aber ja.
Ich weiß auch nicht. Mal gucken. Also mich spricht es tatsächlich auch gar nicht so groß an. Liegt aber auch daran, dass ich jetzt ganz viele tolle Story-driven Spiele irgendwie noch hier habe, gerade mit Lands of Gazur noch ziemlich viel vorhab. Und ja, wenn man dann hört, sechs Missionen ist für mich, klingt das für mich ja erstmal irgendwie wenig. Aber ist ja gut, wenn es dir gefallen hat mit den Nachteilen. Bin mal gespannt, ob ich denke nicht, dass es das schaffen wird. Ich denke, dafür hat es auch zu wenig Impact in der Szene irgendwie gefühlt gehabt.
Ich sehe jetzt hier gerade auch, es wurde für den Asdor nominiert.
Ja, aber 2022.
Ja.
Ja.
Aber es kam ja jetzt erst auf Deutsch. Also, wenn ihr gerne Story-Spiele spielen wollt und in den Arkham Horror und so euch nicht abholt, dann schaut euch mal Oltre an. Mhm. Ist, glaube ich, sehr untergegangen, das Spiel.
Gut. Dann habe ich auch ein Spiel, was nicht so unbedingt untergegangen ist, glaube ich, aber was definitiv nicht nominiert wird wahrscheinlich. Warum? Kannst du es erraten?
Weiß ich nicht.
Falscher nicht Verlag.
Du meinst jetzt nicht Mindpack, oder?
Nein, ja, Mindpack meine ich immer. Ne? Also das ist für mich ganz klar hier immer genannt. Nein, es geht um drei Schwestern. Das, Roll and Write, was bei Schwerkraft erschienen ist. Three Sisters auf Englisch. Das ist raus, weil es eben bei Schwerkraft erschienen ist. Was ich sehr schade finde, weil es ist ein ganz, ganz fantastisches Roll and Write, wenn man ein komplexes möchte. Es hat unfassbar viele Möglichkeiten. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel darüber erzählen. Wie gesagt, wer da Interesse dran hat, ein unfassbar gutes und komplexes Roll and Write zu haben, guckt sich Drei Schwestern oder Three Sisters auf Englisch an. Es geht einfach so ein bisschen um Würfeldrafting und wir pflanzen in unserem Garten Blumen beziehungsweise Kürbisse und sonstige Sachen an. Das hat auch alles einen thematischen Hintergrund. Irgendwie denken alle, du warst das, glaube ich, der gesagt hat, Drei Schwestern, was ist das denn? tatsächlich ist das ein Begriff aus der Gärtnerei oder so, dass Mais, Kürbisse und Bohnen sich wohl gegenseitig sehr, sehr gut anpflanzen, nicht gegenseitig, das klingt komisch, sich wohl sehr synergiehaft in einem Garten anpflanzen lassen. Und das nimmt halt das Spiel auf und es ist wirklich unfassbar gut. Es ist schon komplex, es macht sehr viel Spaß und ich kann es nur empfehlen. Fertig. Wollte es hier nur kurz erwähnen. Auch wenn, also für mich ist es ein Kennerspiel des Jahres 2023.
Also ich habe ja nur Fleet, The Dice Game gespielt. Das soll ja sehr ähnlich sein.
Ja.
Da fände ich es für Kennerspiel schon zu krass. Bei Fleet muss man schon auf sehr viele Sachen achten. Und da sind so krasse Kombos, wenn du nicht aufmerksam spielst, kannst du dann irgendwas vergessen und dann so, ich habe was vergessen und das ist dann schon.
Ja, okay. Aber für die Longlist könnte es reichen, theoretisch.
Ja.
Gut. Okay, was hast du noch Schönes?
Machen wir Spiele, die wir nicht denken, dass sie es schaffen werden.
Ja, können wir jetzt auch weitermachen, ja. Ich habe noch ein paar, wo ich denke, dass sie es schaffen können, aber wir können auch gerne noch schnell die abarbeiten, wo wir sagen, okay, die werden es nicht schaffen.
Ja, dann habe ich noch eins.
Ja.
Die Jury hat in der letzten Zeit immer so ein paar Spiele reingepackt, die einfach unrealistisch sind, dass sie gewinnen, aber die sind heavy und die sind gut. Und deshalb sind sie trotzdem gelandet. Zum Beispiel ein Wasserkraft oder ein Arche Nova. Und ich glaube, dieses Jahr wird dort die Beachtung auf Teletum liegen.
Habe ich auch drauf auf meiner Liste tatsächlich.
Weil Teletum ist natürlich ein bisschen komplizierter, das Spiel. Dabei ist es gar nicht so schwer zu lernen, weil die Aktionen sind sehr eingängig. Die Symbolik ist sehr, ja, wenn man die sieht, dann weiß man eigentlich, was man machen kann. Und es hat halt sehr coole Kniffe. Für mich, die T-Reihe, davon sind ja mehrere Spiele, Tekeno und all das andere Zeug, das man nicht aussprechen kann. Und für mich ist Teletum hier definitiv das Beste von all denen. Eben weil es so leicht zu spielen ist, aber dennoch sehr komplex und sehr viele Entscheidungen hat. Aber es ist halt sehr sauber designt. Das heißt, wenn ihr dran seid, dann wisst ihr eigentlich, was ihr machen könnt. Und hier ist jede Aktion eigentlich relativ gut für euch. Wir haben hier diesen Aspekt, dass wir auf dieser Landkarte rumlaufen. Ich glaube, wir sind im alten Brüssel oder so, in der Renaissance. Nee,
Brüssel und
wenn hier rumlaufen, Kathedralen bauen, mit den Architekten durch die Gegend gehen, dann noch verschiedene Symboliken holen. Und das Beste, der Kniff an diesem Spiel ist, wir haben hier so Würfel. Und die Würfel sind unsere Ressourcen, aber auch gleichzeitig die Stärke der Aktion. Das heißt, wenn ein Würfel bei der 4 liegt, ist die Aktion 4 stark. Das heißt, wir können 4-mal da was machen und kriegen dann den Rest, also von 7, 3-mal die Ressource. Und das heißt, manchmal will man unbedingt die Ressource haben und nimmt sich daher den Würfel. Und manchmal will man unbedingt die Aktion haben und nimmt sich daher den Würfel. Und das erzeugt dann auch eine Interaktivität, sage ich schon. Genau. Teletum und das Besondere sind die Aktionen. Ja, da hat mein Sohn mich unterbrochen, aber ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall denke ich, Teletum könnte da auf der Empfehlungsliste landen, weil es wirklich ein sehr rundes Expertenspiel ist.
Ich sehe das genauso. Ich finde es unfassbar gut. Ich habe ja eh so ein Herz für Dice Drafter, Dice Placer, wie auch immer. Und ich finde diesen Auswahlmechanismus so elegant und er macht jede Partie so interessant, weil man wirklich seine Taktik immer anpassen muss an dem, was so an der Auslage liegt im Endeffekt. Und das ist auch so ein Spiel, wo ich sage, wenn Leute sagen, ey, sie mögen keine Würfel, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht mehr verstehen. Spielt einmal Teletum. So, und ja, wenn du das Spiel von vorne bis hinten durchplanen willst, okay. Aber ich sag mal, ein gutes Spiel lebt, finde ich, auch so ein bisschen davon, dass man auch flexibel sein muss und seine Taktik ein bisschen anpassen muss. Und genau das bietet Teletum eben richtig gut. Ne? Also, dass man im Endeffekt ja vielleicht einen Plan hat, den aber auch mal über den Haufen werfen muss, weil eben nachher die Aktion gar nicht verfügbar ist. Und das finde ich sehr, sehr cool gelöst und für mich ist es auf jeden Fall auch ja eins der besten Expertenspiele des Jahres.
Ja.
Ja, dann hätte ich noch eins, was auch nicht nominiert wird und wahrscheinlich auch nicht auf der Longlist landet, wegen falscher Verlag. Um welchen Verlag geht's?
Ein falscher Verlag, außer Schwerkraft.
Ja, ich habe nicht gesagt, dass außer Schwerkraft ist.
Okay, dann bestimmt mal so Clone Katakomben.
Genau, Clone Katakomben finde ich auch ein ganz, ganz fantastisches Spiel.
Aber das kann man doch gar nicht kaufen.
Ja, aber doch. Keine Ahnung. Ich glaube schon, oder? Das wird man doch irgendwo jetzt herkriegen. Ja, komm.
Also ich habe gerade geguckt, ich konnte es nicht bestellen.
Ja gut, ich kann aber auch jetzt nicht Planet Anorn bestellen. Also bei Schwerkraft steht hier auf Lager. Tatsächlich. Oh, okay. Also da kann man es bestellen. So recht günstig. Dafür, dass das immer so teuer ist bei eBay. Egal.
Was heißt denn günstig?
65 Euro. Das ist okay. Oh, das ist okay. Ne? Also, worum geht's da? Ist das im Endeffekt ein neuer Ableger der Klong-Reihe? Ich muss ja sagen, ich bin vorher überhaupt nicht warm geworden mit Klong, habe das erste gespielt und fand's gar nicht so gut. War eins unserer ersten Kennerspiele, die wir gespielt haben und ich konnte den Hype nicht so ganz nachvollziehen. Und alles, was ich so ein bisschen, oder nicht alles, aber das meiste, wo ich gesagt habe, das stört mich an Klong, das hat Klong Katakomben besser gemacht. Es gibt jetzt einen modularen Aufbau, den wir selber innerhalb der Partie ja machen. Das heißt, wir können gewisse Taktiken gar nicht mehr fahren, dass wir schnell rein und wieder rausgehen und so weiter. Es hat spannende Elemente, das Deckbau ist wie immer sehr, sehr cool. Und ich muss sagen, wenn man ja Klong noch nicht gespielt hat, hat man Klong noch nicht gespielt. Es ist ein super Deckbauspiel. Und für mich ist das auf jeden Fall auch ein Favorit des Jahrgangs.
Ja, aber bei den FAQs von Spiel des Jahres steht halt, dass wenn ein Spiel nominiert wird, dann muss es, darf es nicht exklusiv sein. Deshalb Heat, tschüss, sorry.
Ja, auch das habe ich auf meiner Liste.
Ja, und es muss überall verfügbar sein. Also man muss das im Großhandel normal kaufen können. Das heißt, jetzt hier Planet Unknown ist gerade nicht lieferbar, weil das out of stock ist. Aber in einem halben Jahr kannst du das auf einem Amazon oder Thalia, was weiß ich was, kaufen. Mhm. Die Schwerkraftspiele kannst du bei ein paar Händlern kaufen und hauptsächlich im Schwerkraftshop Shop selber.
Ja.
Und deshalb sind die Spiele raus,
ja,
egal
ich
wie
weiß.
Gut sie sind.
Aber trotzdem, also ne, die Liste ist ja auch dafür da, dass wir sagen, was sind für uns die besten Kennerspiele gewesen. Wie gesagt, ich denke, ne, wird nicht nominiert. Aber auch trotzdem, lass uns kurz über Heat reden. Auch das habe ich hier auf meiner Liste, weil ich das ein ganz, ganz fantastisches Rennspiel finde.
Heat ist richtig gut.
Ja. Schade, das
und
ist schade.
Ich freue mich, weil ich habe mich ja richtig auf Heat gefreut, auch bevor das Spiel war.
Ja.
Und für mich, als ich das dann gespielt habe, nach meiner ersten Partie, habe ich schon gesagt, Alter, das ist für mich ein richtiges Highlight. Und Flamme Rouge will ich eigentlich nicht spielen. Also ich spiele Flamme Rouge trotzdem, ist halt anders. Aber Heat ist für mich das Rennspiel, das ich eigentlich immer wollte. Und es freut mich zu sehen, dass alle, denen ich das gezeigt habe und jetzt auch nach einem halben Jahr, das Spiel so eine große Anerkennung kriegt, dass Asmodee sich auch entschieden hat, das doch auf Deutsch zu bringen. Und dass das Spiel einfach so gut funktioniert. Und das freut mich richtig, dass es endlich ein Rennspiel gibt, wo ich die Menschen auch mit begeistern kann. Obwohl ich Downforce ja auch schon richtig gut fand.
Es ist ja auch komplett eingeschlagen. Ne? Also das ist ja unfassbar, wie beliebt dieses Spiel plötzlich ist. Ne? Ich habe es ja damals mit dir relativ zeitnah nach der Messe gespielt und war auch begeistert. Und da hattest du ja gesagt, oh, voll schade, dass sich Asmodee querstellt, das auf Deutsch zu bringen. Und jetzt bringen sie es auf Deutsch. Und jetzt ist es wirklich super beliebt. Also ich sehe es in den Brettspieltreffen immer wieder hier. Und es ist total beliebt. Jeder will es auch irgendwie ausprobieren. Und ich habe das Gefühl, das Spiel bekommt auch die Aufmerksamkeit, die es verdient. Und das finde ich schon mal super. Dann braucht es nachher den Preis zwar nicht. Wäre natürlich cooler, weil ich denke, es wäre auf jeden Fall ein Kennerspielkandidat dafür gewesen, so rein vom Thema, von der Komplexität und auch vom Spiel an sich. Aber ich finde super, dass es auf jeden Fall jetzt die Anerkennung so findet.
Ja.
Ja, hast du denn noch ein Spiel auf deiner Liste? Also ich habe noch ein paar, aber...
Echt? Ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viele.
Okay.
Kommen wir zum letzten C, und zwar Council of Shadows.
Ja, habe ich auch.
Council of Shadows ist ein Spiel mit einem seltsamen Cover, das Wally irgendwie gruselig findet, weil er so ein Illuminati-Auge ist. Das ist ein Spiel, wo wir gegeneinander spielen werden, und das ist ein bisschen Deckbuilding mit Area Control und einem sehr lustigen Mechanismus, den wir von Rajas oder Archinova kennen, wo wir unsere Siegpunktleiste so ein bisschen einholen müssen, weil wir werden hier Karten holen und die verbrauchen verschieden viel Energie. Und desto mehr Energie sie verbrauchen, desto weiter gehen wir auf der Leiste vorwärts. Und wir müssen diese Leiste einholen, wir müssen diese Leiste einholen, und wenn wir das geschafft haben, resettet sich das wieder auf null, aber die verbrauchte Energie bleibt, und wir müssen das dann wieder einholen und wieder einholen, und jedes Mal, wenn wir sie einholen, steigen wir ein Level auf und kriegen so eine besondere Zusatzkarte, und wenn wir das vierte Mal geschafft haben, gewinnen wir so das Spiel. Und das ist so ein ganz besonderer Kniff, den dieses Spiel hat, dass wir hier wirklich auf die Energie achten müssen. Und gleichzeitig gehen wir hier noch auf verschiedene Planeten oder ja, Planeten sind das, und Systeme und versuchen dort die Mehrheit zu haben. Und gleichzeitig, wenn wir dort die Mehrheit haben, gibt es Punkte. Aber wir können auch Spielsteine von uns entfernen, um Effekte auszulösen, um Punkte zu kriegen. Und das Spiel macht vieles neu, beziehungsweise ist sehr innovativ in den Sachen, die man macht. Und das finde ich persönlich, ohne wirklich komplex zu sein. Ich habe aber mit Menschen gespielt, die es sehr verwirrend fanden in der Erstpartie und sich auch sehr verkalkuliert haben mit den Karten, die sie gekauft haben. Ich habe hier auch getestet, ob es wirklich die stärkste Strategie ist, günstige Karten zu holen, die möglichst wenig Energie verbrauchen. Und das habe ich nicht als wahr empfunden. Ich konnte hier auch gewinnen, indem ich viel Energie verbrauche. Und ja, ich finde das Spiel gerade dadurch, dass man hier so auf die Energie achten muss, auf die Nachhaltigkeit, die das Spiel für mich halt thematisiert, das finde ich, macht das Spiel halt so besonders und so spannend. Und deshalb spiele ich das sehr, sehr gerne. Und ich glaube, als Kennerspiel, ich weiß nicht, ob es empfohlen wird, aber ich glaube, auf der Empfehlungsliste werden wir es eben wegen dieser Innovation in der Spielmechanik gesehen. Das finde ich, hätte das Spiel mehr als nur verdient.
Ja, ich habe es ja auch bei dir angespielt und seitdem auf meiner Wunschliste, weil du gesagt hast, das wird schon noch günstiger. Das ist irgendwie bisher noch nicht günstiger geworden. Ich warte immer noch auf einen super Deal. Aber Ich finde es auch fantastisch. Also dieser Mechanismus ist cool. Wir haben aber auch dieser, ich will nicht sagen Programmiermechanismus, aber wir legen quasi vorher ja schon die Reihenfolge unserer nächsten Aktion so ein bisschen fest. So ein bisschen wie bei Sky Mines, nur in besser, finde ich. Keine Ahnung. Mach mir hier wieder Freunde, aber ich finde es wirklich. Also ich finde es sogar von der Optik her ganz cool. Also ich finde es wirklich nicht hässlich, dafür, dass es ein Erlea-Spiel ist. Und ja. Es hat einen sehr, also dieser Kniff ist wirklich spielbestimmend. Und das finde ich cool, dass eben nicht so der Kniff so ein kleines Gimmick in dem Spiel ist und der Rest ist dann doch wieder normal, sondern das ist wirklich die Hauptmechanik. Also du machst eben die Siegpunkte, um quasi diese Leisten wieder einzuholen. Und das ist eben das Coole. Und ich denke, es ist ein bisschen zu komplex, um nachher den Preis abzuräumen. Weil ich fand es für mich in der Erstpartie auch schon anspruchsvoll. Gerade weil du es ja auch schon ein paar Mal gespielt hast, hatte ich auch gar keine Chance. Aber ich finde, für Leute, die sagen, ey, wir spielen Kenner- und Expertenspiel, ist das auf jeden Fall ein Spiel vom Jahrgang, das man auf dem Schirm haben sollte. Also ich finde es auch wirklich richtig gut.
Ja.
Ja. Okay, dann habe ich ein Spiel, wo ich sage, ich möchte nicht, dass es auf der Liste ist. Ist auch komisch, dass ich das jetzt sage, ne? Aber ich predikte, dass es vielleicht sogar auf die Liste kommt, aber ich möchte es nicht. Klingt komisch. Hm. Ist aber Turing Machine tatsächlich. Was ja unfassbar gut ankommt überall. Ne? Hat bei BGG 7,9. Ist ein Deduktionsspiel, wo wir ein kleines Mathematikrätsel quasi lösen wollen. Wir versuchen, einen Code herauszufinden und fragen da mit Hilfe von so Lochkarten im Endeffekt, stellen wir eine Hypothese auf und wollen einen dreistelligen Code finden, suchen uns also irgendwie einen Code raus und können dann mit Hilfe einer Lochkarte überprüfen, wird die Bedingung erfüllt mit diesen Nummern, die wir aufgeschrieben haben, oder eben nicht. Und daraus müssen wir deduzieren, was ist nachher der Code. Klingt super cool. Der Pitch ist super cool und das Spiel ist wirklich langweilig. Also absolut langweilig. Gut, wir haben jetzt auch viele Deduktionsspiele gespielt, aber wir haben die Rätsel in zwei Zügen gelöst. Und das frage ich mich, wie kann das denn in einem Deduktionsspiel sein, dass ich zwei Züge brauche, also zweimal Zahlen vermuten muss, um nachher die richtigen Zahlen zu kriegen? Und wir waren nicht nur auf der leichten Schwierigkeitsstufe, wir sind auch die Schwierigkeitsstufen hochgegangen. Und es wurde nicht komplizierter und es ist so enttäuschend, weil es eigentlich so ein gutes Spiel sein könnte und dann irgendwie dann von der Komplexität her, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Du baust das Spiel ja auch ja, ziemlich lange auf, also du suchst dir die Karten raus, du schaust dir alle Karten an und nachher ist die reine Spielzeit 5 Minuten. Das kann nicht sein. Also für mich, ich habe das Spiel auch jemandem verkauft. Die Person hatte sich sehr gefreut. Ne? Ich kannte sie gar nicht persönlich. Ich habe dann gesagt, ne, sag mal ruhig nachher, wie du das Spiel fandest. Und sie sagte, sie find's super. Und sage ich, ja, und wie lange habt ihr denn so gebraucht? Ne? Hier mit Rätsel lösen. Ja, so 2 Züge, 3 Züge, war immer gelöst. Und dann war mir klar, okay, das ist tatsächlich normal, dass das bei diesem Spiel so ist. Und ich habe viel Gutes von dem Spiel gehört. Fände es aber sehr schade, wenn so ein Deduktionsspiel nachher nominiert werden würde. Deshalb wollte ich es jetzt einfach auch nochmal als Abschreckung nennen. Auch wenn es ein nettes Spiel ist, ja, aber es ist im Endeffekt für mich zu wenig gewesen.
Ja. Ja, habe ich noch nicht gespielt, aber will ich unbedingt mal ausprobieren.
Ja, bei mir jetzt nicht mehr. Hast du noch ein Spiel?
Ja, ich habe noch eins, was sich bei Teletour mit einreiht. Ja. Und zwar noch eine Empfehlung für ein sehr hohes Kennerspiel, leichtes Expertenspiel. Habe ich auch mit dir tatsächlich gespielt. Und zwar Carnegie. Ist ein, das ist ein Eurogame,
ja.
wo wir das Leben von Andrew Carnegie ein bisschen nachspielen werden. Das war ein, Geschäftsmann, der sehr viel Geld hatte und kurz vor seinem Tod dann auch, oder ich glaube auch schon währenddessen, sehr viel Geld gespendet hat und das
nicht unumstritten war, ne?
Ja, das Spiel stellt das natürlich ganz romantisch dar und finde ich aber auch sehr clever, weil wir werden hier unsere Siegpunkte machen, indem wir spenden. Und zwar spenden wir unser Geld, um dann halt unser Plättchen von unserer Farbe auf eine bestimmte Siegbedingung zu legen, die wir dann am Ende des Spiels punkten werden. Gleichzeitig gibt es ja noch 4 verschiedene Gebiete, wo wir fortschreiten werden, um dort dann ja bestimmte Boni zu kassieren, wenn wir Arbeiter von dort abziehen. Und gleichzeitig ja, gibt es dann Geld, Siegpunkte und so weiter und so fort. Vor uns haben wir noch so ein Tableau, das eine Firma, ein Unternehmen darstellt, wo wir dann halt auch die Leute einteilen, wo sie arbeiten gehen. Wir müssen sie bezahlen, damit sie auch arbeiten. Finde ich, ist sehr thematisch, sieht sehr schön aus von Ion O'Toole, so ein minimalistisches, hübsches Design. Von den Regeln auch gar nicht so schwer, weil wir hier so ein Aktionsmechanismus haben, den wir dann immer aussuchen können. Und der geht dann auf 4 Leisten vorwärts, der gleichzeitig halt auch einen sehr hohen Wiederspielwert erzeugt, dass das immer anders ist. Ist schon ein komplexes Spiel, also ist schon sehr krass, so wie Teletum, aber es ist auch sehr rund und funktioniert sehr gut. Ich bin mir da nicht sicher, also ich glaube, Teletum hat bessere Chancen, auf der Empfehlungsliste zu landen als Experten-Geheimtipp, aber Carnegie sehe ich da auch so ganz knapp.
Wir haben es ja auch zusammengespielt und ich bin tatsächlich immer noch nicht so ganz angetan von diesem Spiel. Ich weiß nicht, irgendwie stört mich diese Karte da. Ich weiß nicht warum. Die finde ich.
Die Zug-um-Zug-Karte.
Ja, ich finde das so ein bisschen. Ich finde das so, selbst bei Tinnitum finde ich das nicht so gut. Ich weiß nicht, irgendwie stoßen mich diese Karten immer bei Eurogames so ein bisschen ab, ne? Weil auch bei Lacrimosa ist das ja so, dass irgendwie gefühlt hat man das schon sehr, sehr viele Male gesehen. Ich finde es ansonsten super Design. Ion O'Toole ist einfach ein unfassbar guter Spiele, also Designer der Spiele, ne? Nicht Spiele-Designer, sondern ne? Grafiker, wie auch immer. Aber ich muss sagen, mich hat es nicht umgehauen. Ich fand es, also mir persönlich, ich kann absolut verstehen, dass jemand sagt, mir gefällt das und ich finde es super, nur mir persönlich hat es einfach nicht zugesagt und ich kann das gar nicht mal so groß an irgendwelchen Punkten jetzt festmachen.
Ja.
Dafür habe ich aber ein anderes Spiel, was ebenfalls zu diesen, zu diesen Empfehlungen, diesen Zusatzexpertenempfehlungen der Jury kommen könnte. Und es ist das neue Wladimir Suchi-Game, Woodcraft. Habe ich gedacht, könnte es auch durchaus auf die Liste schaffen, auch wenn ich finde, das ist vielleicht mit Praga und auch mit Pulsar deutlich bessere Ableger noch gibt. Ich finde Woodcraft trotzdem sehr, sehr gut und deutlich besser als Messina. Ich habe es aber tatsächlich auch zu wenig gespielt. Warum auch immer. Irgendwie fehlt mir tatsächlich dann doch wieder die Motivation, es rauszuholen. Thematisch ist es super, weil wir irgendwie als Elfen in einem Wald versuchen, irgendwelche Bäume zu züchten und die dann zu zersägen. Und ja, das machen wir. Im Endeffekt sind das Würfel, diese Holzstücke, diese Bäume, die wir dann im Endeffekt für verschiedene Sachen einsetzen können, um nachher Siegpunkte damit zu generieren. Wieder ein sehr cooles Auswahlmechanismusrad, wie auch ähnlich wie bei Praga, dass man im Endeffekt Boni kriegt für gewisse Aktionen, die vielleicht weniger genutzt wurden oder auf die Boni verzichtet, um dann doch noch eine stärkere Aktion zu machen. Hat mir gut gefallen und könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das auch auf die Liste nehmen.
Ja, muss ich unbedingt mal spielen.
Ja, vielleicht mal zusammen. Ja. Genau, hast du sonst noch was auf der Liste?
Ich habe noch eins, das hast du letzte Mal schon genannt, deshalb müssen wir das jetzt nicht wirklich besprechen, und zwar QE. Ja. Ich denke ja, QE ist für mich eher Kennerspiel als Spiel des Jahres, nicht wegen den Regeln, sondern wegen der Thematik einfach. Also wenn ich jemand sagt, wir spielen jetzt QE, das geht um Quantitative Easing und wir spielen die Wirtschaft und eigentlich das, was gerade auch passiert. Unser Geld wird immer weniger wert, aber alles wird immer teurer gefühlt. glaube ich schon, dass das eher ein Kennerspiel ist. Ich würde auch direkt rübergehen zu meinen 3 Tipps, die ich denke.
Aber warte mal, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch ein paar.
Bist noch nicht fertig?
Nee, ich gehe dir im Schnelldurchgang
den Übergang geschlagen.
Ah, okay.
Ich sage das dann jetzt zu QE. Ich glaube nicht, dass das nominiert wird, weil ich glaube, es ist mehr ein Experiment, das sehr gut funktioniert, finde ich. Aber ich glaube, es ist zu wenig Spiel für den Kennerspielpreis.
Ja, ich würde es auch nicht beim Kennerspiel sehen. Von daher, ja. Ich habe hier tatsächlich noch ein Spiel, das haben wir zusammen gespielt, das hast du mir gezeigt. Weiß gar nicht, warum du das gar nicht genannt hast, weil ich finde, das würde auch super in die Kennerkategorie reinpassen. Und zwar The Wolves oder Die Wölfe. Mhm. Auch ein sehr schönes Area-Control-Spiel, wo wir ja im Endeffekt einen Wolfsrudel verkörpern und ja versuchen, Gebiete ja zu übernehmen, unser Rudel auszuweiten. Thematisch sehr cool, optisch sehr cool und ich muss sagen, mir hat es richtig gut gefallen. Also es waren auch wieder ein paar schöne Mechanikenkniffe dabei und ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch auf die Longlist packen. Ja, genau. Ja. Siehst du nicht oder?
Ich weiß nicht, ob The Wolves nicht schon ein bisschen Richtung Experte geht.
Nee, wow, also hör mal. Also so kompliziert war das nun wirklich nicht. Ich finde, ja, das ist schon ein Kenner. Das ist schon ein Kenner.
Aber wenn du das mit vier Leuten spielst, die alle nicht viel spielen und dann viel nachdenken, dann kann sich das dann schon ziehen.
Ja, das ist auch mein Hauptkritikpunkt, ist die Downtime selbst bei Spielern, die sehr, sehr schnell sind, wie wir jetzt, hat es da Downtime gegeben. Das ist so ein Manko. Ja, vielleicht für die Longlist, ich weiß es nicht. Auch ein sehr schönes Cover, muss man sagen.
Ja, klar. Also das Spiel sieht richtig schön aus.
Ich habe sonst noch Libertalia, was wahrscheinlich nicht gewinnen wird, weil
ist ja eine
Neuauflage ist. Trotzdem will ich es erwähnen, weil ich es ein sehr, sehr gutes Spiel aus dem Jahrgang finde. Genau, dann habe ich noch ein Spiel, wo ich sage, ich möchte auch nicht, dass das gewinnt, aber ich weiß, dass es sehr, sehr gut ankommt. Und das ist Feed the Kraken. Müsste ja auch in diesen Jahrgang fallen.
Ja, da habe ich, das habe ich auch noch so auf der Liste, aber war mir noch nicht ganz sicher.
Ja, es ist ein Partyspiel, bei dem es darum geht, dass wir eine Mannschaft verkörpern und wir versuchen irgendwie, ja, entweder, je nachdem, welche Fraktion wir sind, entweder nach links oder nach rechts oder direkt zum Kraken hinzusteuern. Ein Social-Deduction-Spiel, relativ schnell gespielt. Mir persönlich war das zu wenig Substanz, ehrlich gesagt. Also ich hatte da wirklich keinen Spaß dran. Ich finde, die im Gegensatz zu anderen Deduktionsspielen sind die Entscheidungen sehr marginal. Es ist für mich eher langweilig und es läuft nachher aufs Gleiche raus. Ich weiß aber, dass andere das anders sehen und das viel spannender finden. Das ist einfach nachher auch Empfindungs- und Geschmackssache. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass es Erwähnung findet.
Ja, glaube ich auch, dass, ja.
Gut, okay. Dann lass uns doch mal unsere Top 3 zusammensuchen.
Also, ich glaube, die sind, bei zwei Spielen bin ich mir jetzt ziemlich sicher.
Ich auch,
und zwar, dass Planet Unknown nominiert wird und Challengers.
Mhm.
Und als drittes habe ich einfach nach meinem persönlichen Vorlieben genommen und wo ich auch denke, dass die Jury das gut argumentieren kann, Council of Shadows.
Okay, ja. Da muss ich ja was anderes picken, sonst wäre es ja langweilig.
Nee, kannst ja auch dasselbe.
Also was wird denn gewinnen, deiner Meinung nach, dann von den dreien?
Challengers. Ich glaube, Challengers wird gewinnen und das wäre auch wirklich gut für das Spiel. Ich glaube, das wird sehr gut ankommen, besonders halt in dieser Kennerspieler. Da kann ich das schon so sehen. Ich vergleiche auch Kennerspieler so ein bisschen, wie ich früher war, als ich noch nicht viel gespielt habe und ich kannte nur so Siedler von Catan. Und wenn mir dann einer ein Challengers oder ich kaufe mir das einfach selber, glaube ich, das würde bei mir richtig einschlagen, so wie auch jetzt als Vielspieler. Und ich glaube, da machen sie nichts falsch mit.
Ja. Also ich habe tatsächlich noch gesehen, ich habe noch einen Titel übersehen, nämlich Evergreen. Den wollte ich auch nur noch mal kurz nennen. Denke auch nicht, dass der große Erwähnung finden würde. Finde aber trotzdem einen sehr coolen und vor allen Dingen von der Grafik sehr coolen Titel des Jahrgangs. wir sind ein bisschen durcheinander. tatsächlich habe ich Challengers auch auf meiner Top-3-Liste. Ich habe aber auch Erde auf meiner Top-3-Liste, auf jeden Fall. Und ich hadere bei mir, aber ich bin mir relativ sicher, dass es tatsächlich auch Planet Unknown auf diese Top-3-Liste schafft. Ich denke, dass Council of Shadows einfach von der Komplexität vielleicht doch zu krass ist. Und wenn wir uns zurückerinnern, was war so die letzten Jahre immer so nominiert? So in der
Shortlist. Ich will nicht an Living Forest denken.
Ja, dann, genau, Living Forest, dann passt da eher ja was anderes rein, keine Ahnung. Ich finde Erde wirklich fantastisch. Ich denke, dass Challengers es machen wird und machen muss. Ich sehe da einen großen Abstand tatsächlich zu den anderen Titeln, außer zu Erde, wobei ich sagen würde, Erde ist einfach zu komplex für ein Kennerspiel. Ich denke, das wäre zu viel. Ich denke, das macht die Jury in diesem Jahr 2023 nicht, so was wir die letzten Jahre für Entscheidungen gesehen haben. Aber Challengers ist einfach ein ganz fantastisches Spiel, was auch super funktioniert in Familienrunden, super funktioniert, selbst mit klein oder alt oder groß noch klein, keine Ahnung was. Das funktioniert für Leute, die schon mal was gespielt haben. Und gerade Leute, die auch schon ein bisschen Erfahrung in so Kartenspielen, Duellkartenspielen und sowas haben, die haben damit richtig Freude. Und ich denke, dadurch, dass es auch so innovativ ist, hat es die besten Chancen, ist meine Meinung. Und es also in meiner Wahrnehmung muss es auch gewinnen.
Ich glaube, das ist sehr safe. Also,
ja, das haben wir immer gesagt. Und was kam dann? Dann kam hier, wie hieß es? Mikro Makro, weißt du? Das ist so. Ja.
Das, gut. Ja, dann sind wir durch.
Dann sind wir durch. Also, wir sind mal auf eure Tipps gespannt. Wenn ihr welche habt, die wir jetzt noch nicht genannt haben, was ich jetzt nicht denke, weil wir haben jetzt wirklich fast alles genannt, glaube ich, was im Jahrgang rausgekommen ist an guten Spielen. Aber wer weiß.
Ja, sind auf jeden Fall sehr interessante Titel, sehr starker Jahrgang. Für mich stärker als letztes Jahr. Und ich glaube, auch das Jahr jetzt mit Blick auf die Spiel wird wieder sehr krass. Also sehr viele coole Spiele, wenig Spiele, die mich sehr enttäuscht haben. Und ich glaube, das spiegelt jetzt auch unsere Folge sehr gut wider, wie viele Perlen es eigentlich gibt, die es hier zu beachten gibt, besonders im Kennerspielbereich. Das finde ich sehr cool, freut mich sehr fürs Hobby und ich hoffe, die Jury wird das richtige Spiel auswählen, das dann ja das Hobby noch mehr pusht und die Leute, die halt ein bisschen mehr spielen wollen, dadurch gefangen werden von Brettspielen.
Ja, ich weiß nicht, am Mikro Makro hat das, glaube ich, nicht geschafft.
Nee, Living Forest auch nicht.
Nee, leider auch nicht. Aber vielleicht dieses Jahr. Also ich bin auch, also ich finde, der Jahrgang insgesamt war wirklich fantastisch und es waren auch so wenig Spiele von der Messe auch, so wenn ich zurückdenke dabei, wo ich sage, die waren wirklich nicht so dolle. Jetzt haben wir so ein bisschen gerade ein Loch vor der Nominierung. Vielleicht geht es danach wieder weiter. Jetzt trudeln die nächsten Kickstarter ein. Aber
das Sommerloch kommt noch.
Aber ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von diesem Jahrgang und ich freue mich auch auf den nächsten. Ganz einfach.
Ja. Dann auf dieser positiven Note würde ich sagen, verabschieden wir uns und sagen danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr unseren Podcast gerne bewerten bei Apple Podcasts, Spotify oder irgendwo anders. Könnt ihr auch gerne ehrlich bewerten und auch Feedback schreiben. Entweder bei uns im Discord, bei Apple kann man auch Feedback schreiben. Ich kenne mich jetzt nicht so krass im Game aus. Oder auf Instagram könnt ihr uns auch schreiben, ob positiv oder negativ. Wir freuen uns über beides.
Genau. Also,
eigentlich freuen wir uns nur über positiv, aber ja, negativ.
Über konstruktiv uns, auch.
Zu verbessern. Genau. Ja, konstruktiv, genau.
Ja, vielen Vielleicht Dank. Nicht. Na, und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und spielt was Schönes.
Tschüss.
Ciao.